Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die letzten Viertelfinalisten im Rennen um die deutsche Futsalmeisterschaft stehen fest. 1894 Berlin und der MCH FC Sennestadt setzten sich in den Pre-Playoffs am Wochenende durch. Und das waren zwei durchaus denkwürdige Spiele, jedes auf seine Art, die da ausgetragen wurden am Wochenende und die wir jetzt in der Sportshow hier auf meinsportradio.de zusammenfassen wollen. Zusammen mit Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Moin Heinz-Peter.
Moin Malte.
Ja, fangen wir mit dem Duell der beiden Newcomer in dieser Endrunde an. In Charlottenburg fand das Duell zwischen 1894 Berlin und der TSG Bretzenheim statt und nach der regulärer Spielzeit und Verlängerung stand es 4-4. Ein echter Krimi und das Sechsmeterschießen musste entscheiden, tat das am Ende zugunsten der Berliner. Wir hören die Stimmen von Marika Zeri, der Physiotherapeutin der Berliner, und von Christian Wölfeschneider, dem Trainer der TSG Bretzenheim, ihre Statements zum Duell.
Da half kein frühes Attackieren mit hohem Pressing. Kein körperbetontes Spiel und dadurch das schnelle Erreichen der Vollgrenze riskieren. Wir waren zwar technisch stark und hatten unsere Fans im Rücken, aber Bretzenheim hielt immer dagegen, fand eigentlich besser in das Spiel. Im Endeffekt spielte etwas Glück im Sechsmeterschießen die entscheidende Rolle und brachte uns dann doch verdient ins Viertelfinale.
Ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft. Wir haben gezeigt, dass wir zu Recht zu den besten 10 Teams in Deutschland gehören und haben da sicherlich ein Ausrufezeichen für die Futsal-Community gesetzt. Und insbesondere, wir waren das erste Team jetzt aus dem Südwesten, was in den Playoffs um die deutsche Futsalmeisterschaft eben nicht in der regulären Spielzeit geschlagen wurde. Trotzdem ist die Niederlage natürlich extrem bitter. Gerade habe ich mir nochmal die Videos zum Spiel angeschaut und beim zweiten 6 Meter sieht man halt, dass der Torspieler von 1894 den Ball 3 Meter vorm Tor hält, was ein klarer Regelverstoß ist. Ich möchte den Unparteiischen da keinen Vorwurf machen. Es war eine extrem hitzige Atmosphäre, insbesondere von außen, von der Tribüne. Da können Fehler passieren, wobei ich auch sagen muss, die gegnerischen Spieler haben sich das ganze Spiel uns gegenüber korrekt verhalten. Also da kam das schon eher auch von außen oder auch vielleicht gegen die Schiedsrichter ein bisschen. Dadurch wird es aber natürlich noch unerträglicher, wenn man dann das Video nochmal sieht und sieht, wo der Ball dann letzten Endes gehalten wird. Trotzdem, wir haben in der Verlängerung 2-mal geführt. Ja, wir haben 2-mal mit einem guten Flying-Spiel von 1894 den Ausgleich bekommen, jeweils überragender Pass von Aber Scholeta auf den Vollstrecker Manuel Groschk. Also da echt Hut ab. Und da müssen wir uns auch bezüglich unseres Verteidigungsverhaltens einfach an die eigene Nase fassen. Und wir haben 2-mal geführt und müssen dann eben auch den Sack zumachen in der Verlängerung. Deshalb Glückwunsch an 1894 zum Viertelfinaleinzug und ich wünsche viel Glück gegen Weilimdorf.
Ein echter Krimi also zwischen diesen beiden Mannschaften, die ja Neulinge sind in der Endrunde der Futsalmeisterschaft, der deutschen Futsalmeisterschaft. Heinz-Peter, an dich die Frage, bevor wir noch so auf Einzelheiten im Spiel eingehen. Christian Wölfeschneider hat es gesagt, der Torhüter beim zweiten 6 Meter stand zu weit vorm Tor und er kritisiert den Schiedsrichter. Warum sieht der Schiri sowas nicht?
Ja, interessante Fragestellung. Also übersehen konnte man es eigentlich nicht. Also ich habe das 6-Meter-Schießen selber gesehen und ja, tatsächlich, der Berliner Torhüter geht, bevor der Bretzenheimer-Schütze schießt, auch schon beim ersten 6 Meter ins Feld rein. Das darf man nicht, das darf man beim Fußball nicht und das darf man auch beim Futsal nicht. Das muss man abpfeifen. Warum? Ich kann es dir nicht sagen. Er hätte es sehen müssen, aber es gab ja im Spiel auch eine rote und eine gelb-rote Karte sogar. Da habe ich auch diese Entscheidungen sind offensichtlich auch, zumindest die gelb-rote Karte, sehr zweifelhaft gewesen. Also die Schiedsrichter haben insgesamt offensichtlich nicht so eine ganz glückliche Leistung abgeliefert. Aber wenn das dann beim 6-Meter-Schießen passiert und durch so eine Aktion wird dann auch ein 6 Meter abgewehrt, weil du verkürzt ja die Distanz zwischen dir und dem Schützen ungemein und kannst den Ball dann einfach, wenn er relativ zentral kommt, dann auch besser abwehren. Und so ist es dann auch geschehen. Der Bretzenheimer Schütze hat verschossen, der Berliner Torhüter hat gehalten. Und das war dann letztlich die Entscheidung. Und es ist immer schade, wenn Schiedsrichter letztlich ein Stück weit spielentscheidend in ein Spiel eingreifen, weil dann schmälert das die Leistungen der Spieler auf dem Platz und man hat definitiv in Berlin auch ein packendes Spiel gesehen.
Also die Berliner sind damit weiter. Für dich letztlich eine Überraschung. Wie hättest du im Vorfeld die beiden gesehen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Berliner ja schon stärker eingeschätzt im Vorfeld dieser Partie, ohne dass da kein Respekt für die Mannschaft aus Bretzenheim vorhanden ist. Aber ja, sie haben eine komplette Saison jetzt in der Futsal-Regionalliga Nordost gespielt. Sie haben am letzten Spieltag VfL Hohenstein-Ernsthal geschlagen. VfL Hohenstein-Ernsthal ist eine der Top-Mannschaften in Deutschland schon über die letzten Jahre. Jetzt kann man vielleicht nicht an einem Spiel so eine Favoritenstellung festmachen, aber sie mussten sich eben eine komplette Saison durch eine, zumindest was die Spitze angeht, anspruchsvolle Liga prügeln. Und das haben sie mit Erfolg getan. Sie sind Zweiter geworden. Sie haben ein Heimspiel gehabt. Von daher hätte ich gedacht, dass die Berliner das Spiel dann doch ein Stück weit klarer entscheiden. Aber offensichtlich waren sie im Match dann doch nicht so überlegen. Die Bretzenheimer haben das gemacht, was sie konnten. Sie haben auf lange Bälle gesetzt. Sie haben auf Konter gesetzt. Sie haben hinten dicht gemacht. Das Einzige, womit sie dann nichts mehr anfangen konnten, die Bretzenheimer, war in einer Verlängerung. Da gingen sie tatsächlich zweimal in Führung. Christian Wölfelschneider sagt es ja auch, gehen zweimal in der Verlängerung in Führung, haben also die Chance, das Ding runterzuspielen. Die Berliner nehmen Torwart raus, spielen mit einem Mann mehr und mit dieser Überzahlsituation oder Unterzahlsituation letztlich, da konnte 1846 dann nichts anfangen. Die Berliner machen daraus tatsächlich jeweils den Ausgleich und retten sich so ins 6-Meter-Schießen. Aber Schuleta, der Trainer der Berliner, sicherlich sehr glücklich. Christian Wölfelschneider, der im Tor spielt bei der TSG 1846 Bretzenheim und auch Spielertrainer ist. Da ist die Enttäuschung natürlich groß, auch wenn sie einen echten Fight abgeliefert haben in Berlin. Und die Aufgabe sicherlich keine leichte war. Aber wenn du in der Verlängerung schon zweimal führst, und dann im 6-Meter-Schießen rausgehst, das ist einfach bitter. Am Ende waren die Berliner ein Tick cleverer vielleicht. Vielleicht hat da die Erfahrung auch eine Rolle gespielt, die sie mitgenommen haben aus der Saison in der Regionalliga Nordost. Und sie waren natürlich am Ende auch ein Tick glücklicher. Und der Schiedsrichter hat einen Tick zu viele Fehlentscheidungen getroffen.
Und damit gucken wir auf das Topspiel, das vermeintliche Topspiel, was am Ende nicht so ganz spannend war wie dieses Duell in Berlin, aber es hat es trotzdem in sich, das Duell zwischen Regensburg und Sennestadt. 4:1 gewannen die Sennestädter. Klingt vom Spielverlauf her erstmal sehr einseitig, war es aber gar nicht, wie wir gleich an den Schilderungen von Sebastian Rauch, dem Trainer des MCH FC Sennestadt, hören werden. Er fasst bei uns das Duell zusammen und Oliver Vogel, der Jan Regensburger Chairman, der sagt auch noch was zum Spiel und das hören wir uns erstmal an und danach geben Heinz-Peter und ich noch unseren Senf dazu.
Wir hatten uns selbst einiges vorgenommen und haben dies auch super umgesetzt, vor allem in der ersten Halbzeit. Da haben wir Jan nicht aus der eigenen Hälfte kommen lassen, haben das sehr gut angestellt, haben sehr gutes Pressing gespielt und das Spiel sehr gut kontrolliert, sehr viel Ballbesitz gehabt, gute Einschussmöglichkeiten, Innenpfosten angeschossen und der Torwart von Jan hat auch 2-3 Bälle super gehalten. Also eigentlich hätten wir in den ersten 15 Minuten durchaus 1-2 Tore verdient gehabt. Jan war nur selten durch Konter gefährlich. Einmal aus dem spitzen Winkel, ja, bis dahin aber auch nichts Überragendes in der Hinsicht. Ja, und dann in der 15. Minute, da nimmt sich Lukas Krühl das Herz in die Hand und schießt einfach mal kurz hinter der Mittellinie aufs Tor. Also zieht einfach mal ab von 18 Metern. Und der Ball wird dann unglücklich abgefälscht und auf einmal steht es 1-0. Da war ein bisschen der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Das hat uns aber nicht wirklich geschockt, auch wenn wir danach, ich sag mal, ein bisschen aus der Rolle, also aus dem Konzept waren. Also 2 Minuten haben wir ein bisschen geschwächelt. Da hat Jan noch einen Fernschuss von Luca Piga in die Latte gesetzt. Aber mehr war da dann auch nicht wirklich. Das Halbzeitergebnis 1-0, damit, ja, wie soll man sagen, wir konnten damit leben, denn wir waren auch absolut davon überzeugt, dass wir das Ding nicht verlieren werden, so wie wir uns präsentiert haben in der ersten Halbzeit. Ja, und in der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Jan hat ein bisschen umgestellt im Offensivsystem, weil sie halt auch mal nach vorne kommen wollten auf so ein Aufbauspiel. Das hat aber auch nicht wirklich zu mehr Gefahr geführt. Wir haben das Ding gut kontrolliert, gut geduldig gespielt und unsere Möglichkeiten einfach nicht genutzt. Das war einfach, in den ersten 30 Minuten war da irgendwie der Torwart im Weg oder die Latte oder dann auch nicht die Genauigkeit. Aber in der 32. Minute, da haut Ibo das Ding dann ja, also wirklich eine, wie eine Rakete in den Knick. Und das war dann der, ja, der sogenannte Dosenöffner für uns. Also wirklich, da haben wir dann wirklich ja, endlich gespürt, für unsere Arbeit kriegen wir jetzt den entsprechenden Lohn. Und ja, daraufhin haben wir aber auch ein bisschen zu viel gewollt. Man hat dann auch das junge Alter unserer Jungs bemerkt. Wir haben dann die Euphorie, ja, in der Euphorie ein bisschen die Geduld verloren und zu sehr auf das zweite Tor gedrängt. So gab es dann einen krassen Schnitzer im Aufbauspiel und der spanische Ex-Profi Alberto Rodriguez, der lief dann alleine auf einmal alleine auf unser Tor zu. Und da hat aber unser Keeper Berker Yilmaz überragend pariert und ja, unseren Lohn festgehalten. Ja, und dann gab es auch kurze Zeit ein kleines, ja, wie soll ich es nennen, hektisches Hin und Her mit vielen, vielen Fehlpässen auf beiden Seiten. Aber dann macht der Alberto Rodriguez ein taktisches Foul und unterbricht damit unseren Konter und hat dann seine zweite gelbe Karte abgeholt. Ja, und die daraus entstandene Überzahl haben wir dann überragend ausgespielt. Viel Ballbesitz erstmal gespielt, dem Gegner in Bewegung gebracht und dann den entscheidenden Abschluss gesucht. Gute Ordnung gehabt und dann eine gute Kombination ausgespielt und Cleverson haut das Ding rein, 2-1. Ja, und dann war uns allen klar, das Ding geben wir nicht mehr außer Hand. Wir haben direkt auch im Anschluss noch das 3-1 auf dem Fuß, den hält dann, also ein Schuss von Aitor Getschim, den hält dann Jan Keeper auch wieder überragend. Der brasilianische Keeper von Jan, auch ein überragender Keeper in diesem Spiel, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, aber anschließend musste Jan dann auch den Flying Goalie mit André Luis bringen. Ja, aber das haben wir auch super, super verteidigt und dann auch wirklich noch verdient zwei Dinger reingemacht. Das war einfach insgesamt ein geiles Spiel, ein sehr intensives Spiel. Beide Mannschaften hatten auch ihre Torchancen, aber ich fand uns ja doch den Tick besser und insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Auftritt unserer Jungs. Wir haben sehr fokussiert und diszipliniert und auch mit der nötigen Leidenschaft und vor allem mit dem nötigen Spaß am Ball gespielt, so dass wir Jan über weite Strecken kontrollieren konnten. Und so geht unser Sieg jetzt beim noch amtierenden Meister auch absolut in Ordnung. Und wir konnten so auch nach der Partie mit unseren mitgereisten Fans feiern, die das Spiel mit ihren Trommeln und Gesängen zu einem wirklich gefühlten Heimspiel machten und einen riesen Anteil haben an unserer Leistung auch. Ja, und dem möchte ich hier auch nochmal ausdrücklich wirklich für diesen geilen Support danken. Ja, auch nochmal ganz ausdrücklich.
Wir haben uns alle extrem auf das Spiel und auf den Leistungsvergleich gefreut mit Zennestadt. Wir haben natürlich gewusst, wie sie spielen. Eine sehr starke Truppe, unglaublich. Kampfstark, überragendes Futsal gespielt. Und nachdem unser Alex Günther ausgefallen ist und das am Mittwoch, war natürlich klar, dass wir uns ein bisschen umstellen müssen, weil Günther ist für uns eine Bank. Und wir hatten dann noch aus der zweiten Mannschaft jemanden im Kader, der natürlich nicht so an das Niveau rankommt der anderen Spieler. Aber wir hatten sehr, sehr viel Positives vor. Wir wollten Sennestadt wirklich ärgern und das haben wir auch geschafft. Natürlich war in der ersten Halbzeit Sennestadt natürlich mehr am Ball, klar. Glücklicherweise haben wir dann auch kurz vor Schluss der ersten Halbzeit das erste Tor gemacht und sind dann natürlich auch sehr positiv in die Pause. Als wir rauskamen, wollten wir eigentlich so weiterspielen und ja, ich glaube, die zweite Halbzeit oder der Beginn der zweiten Halbzeit war extrem spannend. Es war actionreich, es ging hin und her. Für mich ein sehr, sehr schönes und spannendes Spiel, bis diese beiden Entscheidungen kamen, die für mich natürlich das Spiel entschieden haben. Wenn wir wenn Sennestadt die rote Karte kriegt für den Torwart, dann sieht es auch anders aus. Und im Gegenzug kriegen wir die gelb-rote Karte und dann war es gelaufen, auch aus meiner Sicht. Wir hatten zwar auch noch eine Chance, als Alberto allein auf den Torwart zugeht oder auch den Lattenkracher von Luca in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, das Spiel wäre richtig geil gewesen bis zum Schluss und ich hätte mir auch vorstellen können, dass eine Verlängerung kommt und 6 Meter schießen, aber nicht nur aus meiner Sicht. Ich bin so froh, dass auch die Dinge bei FUPA TV zu sehen sind, dass man nicht sagen kann, ja, die Regensburger haben sich, sind nur schuld, oder die Regensburger sagen, es ist nur der Schiri schuld. Das war dem war nicht so. Aber diese beiden Entscheidungen haben uns das Genick gebrochen. Und das finde ich sehr schade, weil, ich glaube, wenn sowas passiert im Achtelfinale, trägt das nicht sehr dazu bei, dass der Sport vorwärts kommt. Das ist meine persönliche Meinung. Jetzt wünsche ich Sennestadt natürlich alles Gute, viel Glück. Und auf meiner Facebook-Seite habe ich eigentlich das geschrieben, worauf es ankam. Und damit hatte ich auch abgeschlossen gestern Abend. Und hoffe, damit ist das Thema auch für mich emotional durch. Obwohl ich immer noch sehr, sehr angespannt bin.
Soweit Sebastian Rauch, der Trainer der Sennestädter, und Olli Vogel von Jahn Regensburg mit den Statements zum Spiel. Heinz-Peter, wieder die Schiedsrichter, ein Thema. Olli Vogel hat es aufgemacht, das Thema, gerade beim Platzverweis. Da war er sich nicht sicher. Du hast das Spiel auch gesehen. Wie hast du die Szene eingeschätzt?
Ja, es ist eigentlich, das möchte ich nochmal generell hinzufügen, ist eigentlich bitter, dass man, das Erste, was man diskutiert nach den Pre-Playoffs der deutschen Futsalmeisterschaft, ist die Leistung der Schiedsrichter. Also das darf eigentlich nicht sein. Eigentlich möchte man ja viel lieber über das Spiel sprechen, über Szenen sprechen, die im Spiel abgelaufen sind. Weil keine der Mannschaften und vor allen Dingen auch Sennestadt, die kenne ich ja nun mal wirklich gut und den SSV Jahn Regensburg auch, sind keine Mannschaften, die so brutal auf der Platte stehen, dass man, dass die Schiedsrichter da permanent durchgängig gefordert sind. Klar, es wird hier hart gespielt, es gibt mal das ein oder andere Foulspiel, aber am Ende des Tages sind es keine Mannschaften, die permanent die Schiedsrichter zur Höchstleistung anspornen und womöglich zu Fehlern provozieren. In diesem Fall ist es aber leider so, ja, es waren Szenen dabei, wo man klar sagen muss, also auch bei der gelb-roten Karte, für mich kein taktisches Foul. Die muss er nicht geben, die gelb-rote Karte, das ist schon eine extrem harte Entscheidung. Dann gab es auch so ein, zwei Situationen, wo Berker Yilmaz, der Torhüter der Sennestädter, ja, mit der Hand einfach aus dem 6-Meter-Raum ist und da den Ball spielt. Die Szene übrigens, eine davon, passiert kurz vor der gelb-roten Karte, kurz nach dem Ausgleich der Sennestädter. Also das waren schon spielentscheidende Momente. Normalerweise braucht der MCH keine Pro-Schiedsrichter-Entscheidungen, um Spiele zu gewinnen. Das wissen wir alle. In diesem Fall haben die Schiedsrichterentscheidungen den Sennestädtern ein Stück weit in die Karten gespielt. Wenn man allerdings auf die Fakten des Spiels guckt, muss man auch sagen, wenn man auf den Ballbesitz guckt, die Sennestädter hatten mehr Ballbesitz, die Regensburger haben sich ein bisschen mehr auf Konter verlegt, das ist sicherlich auch ein probates Mittel gegen die Mannschaft aus Sennestadt, damit haben sie sich ja auch 32 Minuten lang sehr schwer getan, aber der Ballbesitz war pro Sennestadt, die Torschüsse waren pro Sennestadt, die Fouls waren pro Sennestadt, die Sennestädter haben weniger Foul gespielt als die Regensburger und von daher geht der Sieg wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, geht der Sieg auch so in Ordnung, wenn man auf die Statistik blickt. Aber er kriegt natürlich einen faden Beigeschmack, wenn's wirklich um so krasse Fehlentscheidungen geht.
Auf jeden Fall sind also die Berliner und die Sennestädter weiter, stehen im Viertelfinale und in dieser Runde der letzten acht geht es dann am 7. und 8. April weiter. Sennestadt trifft ja jetzt im nächsten Schlager auf den VfL 05 Hohenstein Ernsthal. Das wird auch wieder eine richtig packende Partie. Sennestadt hat Heimrecht.
Ja, zum dritten Mal in Folge spielen sie jetzt gegen den VfL Hohenstein Ernsthal und zum dritten Mal in Folge zu Hause. Also man kann jetzt nicht von Losglück für Hohenstein Ernsthal sprechen, aber die Sennestädter, die haben definitiv noch eine Rechnung aus dem letzten Jahr offen und sie werden alles dafür tun, dass sie diese Rechnung begleichen. Und ich möchte auch noch mal kurz was zu dieser Mannschaft insgesamt sagen, weil das geht so ein bisschen unter in diesem ganzen Schiedsrichterwust. Die Mannschaft hat eine unglaublich große Homogenität. Sie sind sehr jung. Viele der Spieler sind jetzt auch, oder drei Spieler sind jetzt auch wieder zur deutschen Futsal-Nationalmannschaft eingeladen worden. Im erweiterten Kader stehen 5 bis 6 Mann, die im Blickfeld von Marcel Losfeld sind. Sie sind unglaublich eingespielt. Das darf man auch nicht vergessen. Die Jungs, die kennen sich alle schon ewig. Das ist auch sicherlich ein Vorteil, was die mannschaftliche Geschlossenheit angeht. Und genau das werden sie und wollen sie am Wochenende 7., 8., 4. gegen den VfL Hohenstein Ernsthal auf die Platte bringen, der sehr professionell aufgestellt ist, der sich Nationalspieler aus allen möglichen Regionen Deutschlands nach Hohenstein Ernsthal geholt hat und wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft aufgebaut hat. Also auch ein ernstzunehmender Titelkandidat. Die Sennestädter gehen vom Spitzenspiel in Regensburg zum nächsten Spitzenspiel zu Hause gegen den VfL Hohenstein Ernsthal.
Außerdem treffen die Berliner zu Hause auf den TSV Weil im Dorf und dann gibt's ja noch die Duelle HSV Panthers gegen den Futsal Club Warriors Saar und die Futsal Panthers Köln gegen den Hamburger Futsal Club von 2016. Das alles am 7. und 8. April wird's ausgetragen und bei uns hört ihr's dann ein paar Tage später in der Sportshow auf meinsportradio.de ausführlich zusammengefasst mit Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Wir freuen uns auf weitere packende Spiele in der Endrunde um die deutsche Futsalmeisterschaft. Heinz-Peter, für heute vielen Dank.
Ich danke dir, Malte.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.